Grüß Sie, willkommen auf Bayern 2. Bevor ich meinen heutigen Gast Simon Petuschnik begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. 1:1 der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg zu hören und zu sehen. Und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Caro Matzko empfängt dort Karl Theodor zu Gutenberg und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de.
Wir sind heute zu Gast auf Mallorca bei Simon Petuschnik. Herr Petuschnik, Ihre Erklärung, warum diese Insel immer voller wird und trotzdem immer beliebter?
Ja, erstmal Servus. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also Mallorca ist natürlich eine wahnsinnig schöne Insel. Also es ist ja wirklich ein Paradies mitten im Mittelmeer und in Europa. Und mit den tollen Flugverbindungen natürlich wird die Insel immer mehr beliebter. Wir haben ja jetzt auch Direktflüge nach New York. Da kommt natürlich auch noch sehr guter und viel Tourismus von Amerika jetzt noch dazu. Aber natürlich, die Insel hat sehr, sehr viel zu bieten. Also von der Natur her, vom Meer logischerweise, von der Gastronomie, von der Kultur, vom Leben selbst, vom Lifestyle her, ist es schon eine schöne Geschichte.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Simon Petuschnik. Kochender Rebell.
Wieso kochender Rebell? Rebell wogegen?
Ja, Rebell, also ich würde mir Rebell eigentlich den Titel selber nicht geben, aber ich hatte halt immer schon Probleme, schon in sehr frühen Jahren, das fing schon in der Schule an. Das für mich war das halt nie in Ordnung, wenn mir Leute sagten, was ich tun soll oder was ich lassen soll, was ich machen muss, wann, mit wem, wo. Also es war für mich immer sehr, sehr schwierig, diese Regeln oder Befehle mehr oder weniger anzunehmen.
Also eher Individualist.
Ja, definitiv. Ja. Ja.
Das heißt, also Massentourismus wäre nicht so Ihr Ding?
Nee, überhaupt nicht.
Also als Tourist wären Sie nie nach Mallorca gekommen?
Als Tourist war ich nie auf Mallorca und ich hatte ja schon ein paar Mal ein Jobangebot auf Mallorca. Wollte hier eigentlich auch nie her. Es war alles nur im Endeffekt durch Zufall. Ich war in Österreich auf Urlaub und ein Freund von mir, da waren wir am Grillen und da kam das Thema Mallorca irgendwie auf. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dass ich ein Jobangebot hatte von hier. Mhm. Und er meinte, ja, es ist ein absolutes Paradies und das ist ja Wahnsinn. Ja. Und durch ihn bin ich eigentlich dann mal hierher geflogen und haben wir das Ganze mal unter die Lupe genommen, mehr oder weniger.
Und festgestellt, dass Mallorca nicht aus dem Ballermann besteht.
Ja, ganz genau, weil wenn man aus meiner Zeit, da war natürlich Fernsehen sehr, sehr aktuell und ich habe natürlich sehr viele Programme gesehen im Fernsehen, wo man halt immer wieder das Gleiche sieht, Ballermann, Ballermann und noch mehr Ballermann, der ganze Sauftourismus und so weiter und so fort. Und dann hat man halt im Kopf auch irgendwie so das Image oder das Bild, dass man denkt, ja, das ist Mallorca. Ja. Obwohl das eigentlich nur ganz ein kleiner Teil ist, wenn man das erstmal merkt, wenn man hier ist. Ja. Aber ich dachte halt natürlich, Mallorca, das ist alles so. Ne? Deswegen wollte ich hier auch nie her, eigentlich.
Inzwischen gut angekommen, schon einige Jahre. Und selber, ja, 50 ist ein bisschen Sichtweite, also so 46 sind Sie. Es ist immer noch so viel Rebellion, so viel Widerstandskraft da wie früher bei Ihnen? Oder wird man da allmählich auch ein bisschen ruhiger und gesettelter?
Ja, man wird mit der Zeit natürlich schon ruhiger, definitiv. Vor allem in Spanien. Als Österreicher muss man auch ruhiger werden.
Warum muss man als Österreicher in Spanien ruhiger werden?
Ja, die haben schon einen anderen Lebensrhythmus. Speziell bei der, also der Lebensrhythmus, würde ich mal sagen, ist ja schneller wie bei uns in Österreich. Aber der Arbeitsrhythmus ist da schon ein bisschen lässiger und ruhiger. Und die improvisieren halt auch viel, viel mehr als wir. Und da braucht man dann schon ein paar Jährchen, dass man da ein bisschen so von seinen Touren ein bisschen runterfährt und das Ganze auch ein bisschen gelassener sieht und vielleicht auch die ganze Sache ein bisschen ruhiger angeht. Also das hat mich schon sehr, sehr ausgeglichen. Ich bin sehr froh, dass ich in Österreich aufwachsen durfte und meine Lehre dort gemacht habe und ausgebildet wurde. Das auf jeden Fall, weil ich finde, das ist super. Die Ausbildung, die wir da haben. Aber dann natürlich gleicht sich das dann auch ein bisschen mit den Spaniern aus. Also man muss sich halt natürlich daran gewöhnen, dass die nicht pünktlich sind und dass die halt später kommen und dass das für die kein Problem ist und normal ist. Und wenn du dann halt aus dem deutschsprachigen Raum kommst, ja, pünktlich ist ja bei uns schon zu spät. Ja. Also muss man dann schon ein bisschen Geduld üben.
Kann das dann funktionieren, so dann mit der Mentalität, dann zwei Spitzenrestaurants tatsächlich so stringent durchzuziehen, wie Sie das machen auf Mallorca?
Ja, okay, da muss man halt immer wieder Kompromisse finden. Ne? Mhm. Also das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass nicht alles so schwarz und weiß ist, dass es auch Grauzonen gibt, sagen wir mal so. Aber natürlich ist für mich Pünktlichkeit immer noch A und O. Und das wissen auch die ganzen Mitarbeiter logischerweise. Und das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Nur ich mache da jetzt keinen mehr auf Choleriker, wenn da jetzt jemand zu spät kommt. Aber die wissen dann schon, dass mir es nicht schmeckt.
Wie viele Leute haben Sie insgesamt?
Jetzt in der Hochsaison sind wir mit beiden Restaurants, da geht es knapp an die 100 Mitarbeiter.
Ah ja, okay. Die meisten Spanier oder wie setzt sich das zusammen?
Du, wir haben hier also wirklich alles im Fera. Das ist ja ein kleines Restaurant, wo wir nur 45 Gäste servieren. Da haben wir 22 Mitarbeiter. Allein im Fera haben wir 14 Nationalitäten.
Okay.
Also da haben wir wirklich alles von Mallorquiner, Spanier, Italiener, Franzosen, Deutsch, Österreich, ich natürlich auch. Mein Businesspartner ist ja aus der Schweiz, obwohl er eigentlich nicht im Restaurant arbeitet. Und wir haben natürlich extrem viele Südamerikaner, alles, also von Mexiko über Brasilien, Peru, da ist alles dabei.
Und ist von dem Rebelle ein bisschen was auch in der Arbeit angekommen? Also wie drückt sich das aus, wenn man vielleicht auf der Speisekarte oder wenn es darum geht, ja, Gerichte zu kreieren, ist da noch so ein bisschen was von dem gegen den Strich gebürstet von früher da?
Also für mich ist ja die Gastronomie und Hospitalität sehr, sehr wichtig, Gastgeber zu sein. Also da nehme ich das definitiv nicht so ernst, würde ich jetzt mal sagen, weil für mich ist das Wichtigste, dass das Team sich wohlfühlt, dass die eine gute Arbeit machen können und somit auch die Gäste, die uns besuchen, gut bedienen können, gut beraten können, für die gut kochen können und gut servieren können. Und ich bin jetzt nicht so ein Ego-Koch, der jetzt sagt, ich muss da jetzt meine Schiene durchziehen. Ich höre da eher auf den Gast. Mhm. Ich möchte, dass der Gast glücklich ist. Und wenn ich da jetzt aus Japan irgendetwas mitbringe, das mir persönlich sensationell gefällt, und du hast dann in einem Abend 5 Gäste, die sagen, ja, das ist natürlich qualitativ schon gut, ist jetzt nicht ihr Geschmack.
Ja.
Dann ist das für mich schon...
Es geht ja am Ende nicht um Ihren Geschmack.
Oder? Genau, dann ist das für mich schon absolutes No-Go. Und da müssen wir sofort was ändern und dran schrauben. Weil ich bin noch der Meinung, der Koch ist für den Gast da und nicht umgekehrt. Natürlich, wenn das Ganze dann funktioniert und das aufeinander abgestimmt ist, ist es natürlich schon schön. Also es ist für mich schon wichtig, alles was ich serviere, das esse ich auch selber gerne. Mhm. Ja? Also das ist natürlich schon sehr wichtig.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Simon Pitutschnik, schwieriges Kind.
Schwieriges Kind, sagen Sie aber schon über sich selber. Weil ja, bei dem Rebell vorhin war es ja schwierig, aber das schwierige Kind stimmt.
Ja, ich war definitiv ein sehr, sehr schwieriges Kind. Ich hatte sehr, sehr viele Probleme in der Schule, da reinzupassen oder, sagen wir mal, mich anzupassen.
Das war in Kärnten.
Das war in Kärnten, ja, ganz genau. Und ich hatte bei den ganzen Ausflügen, die wir immer hatten, entweder durfte ich da A, erst gar nicht mitfahren, oder B, wenn ich mitfahren durfte, wurde ich wieder zurück nach Hause geschickt. Also ich war schon so ein richtiger Klugscheißer, sagen wir mal so. Ja. Also,
woran lag das? Wo kommt das her? Haben Sie eine Idee?
Also ich bin eigentlich sehr frei, sagen wir mal, aufgewachsen, also zu Hause. Ich komme aus einem kleinen Dorf, am Land. Ich habe sehr viel am Fluss gespielt, in den Bergen etc. Ich war ein Kind, das sehr gerne draußen war und Abenteuer gesucht hat und sehr fantasiereich war. Und
aber gar nicht bei Ihren Eltern aufgewachsen direkt?
Nein, also ich bin eigentlich bei meiner Oma und bei meinem Onkel aufgewachsen. Also meine Mutter wohnt im gleichen Dorf. Aber ich bin eigentlich bei der Großmutter und beim Onkel aufgewachsen.
Das ist schon ungewöhnlich, oder? Das muss man ein bisschen erklären vielleicht. Und wie kam das?
Ja, also eigentlich wohnte meine Mutter zuerst auch dort. Aber meine Mutter ist dann, hat sich verliebt und ist dann natürlich dort weggezogen. Also es war im Endeffekt im gleichen Dorf. Aber ich wollte dann trotzdem in der Umgebung bleiben, sagen wir mal so, wo ich halt schon groß geworden bin und aufgewachsen bin. Also ich meine Mutter trotzdem jeden Tag gesehen oder so. Also wir haben dann halt einfach im Endeffekt in zwei verschiedenen Häusern geschlafen, am Abend dann halt mehr oder weniger. Ne?
Der Vater hat nie eine Rolle gespielt?
Ich kenne meinen Vater nicht. Mhm. Der wohnt im nächsten Dorf. Das sind 7 Kilometer entfernt von mir oder von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Aber ich habe den eigentlich nie getroffen.
Sie wissen, dass er da wohnt?
Und ja.
Und der weiß auch, dass Sie da gewohnt
haben?
Ja,
der muss das ja wissen. Dass ich, ja, natürlich.
Und es hat sie aber nie hingezogen?
Es hat sich eigentlich so nie ergeben, ja. Und so, das wurde dann irgendwie mal halt normal im Endeffekt, ne? Mhm.
Und in der Schule war es dann eben auch ein bisschen schwierig, wie Sie ja schon erzählt haben. Waren Ohrfeigen in der Zeit, so in den 80er Jahren in Kärnten, war das noch in der Tagesordnung? Oder?
Ja, natürlich. Also Ohrfeigen an den Ohren gezogen werden etc. Da habe ich ein Buch über den Kopf geknallt zu bekommen. Sogar vom Sportlehrer, der ja wirklich sehr ein chilliger und ausgewogener Mensch war. Da gab es auch noch mal ein paar Klopfer drauf mit der Frisbee-Scheibe. Also ich habe da einen Religionslehrer etc. Also ich habe da wirklich alle Lehrer da mehr oder weniger ja, wahrscheinlich provoziert oder gestört oder mit meiner Art und Weise.
Ja, und nicht nur die. Irgendwann sind Sie auch von der Polizei gesucht worden?
Ja, natürlich. Also für mich, wie gesagt, wenn alle Ski gefahren sind, dann bin ich Snowboard gefahren. Wenn alle Rollschuhe gelaufen sind, dann bin ich Skateboard gefahren. Mhm. Rockmusik war für mich natürlich ein gefundenes Fressen gegen Volksmusik etc.
Also da war er dann der Rebell, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich habe dann auch angefangen, E-Gitarre zu spielen. Weil das war
alles noch kein Grund, dass die Polizei ansucht.
Nee. Also... Aber es geht da jetzt um die Rockmusik, mehr oder weniger, weil ich hatte eine Deutschlehrerin und ich hatte einen AC/DC-Pullover an. Und,
was für ein Pullover?
AC/DC.
AC/DC,
AC/DC. Okay, ja, okay. Ja, genau. Und ja, sie sagte dann halt, ich muss den Pullover ausziehen, weil das wäre sehr negative Musik und es ginge gegen Gott und so weiter und so fort. Dann habe ich den ausgezogen und ich hatte unter dem Pullover ein Megadeth-T-Shirt an.
Und, es wurde nicht besser.
Nee, es wurde nicht besser, es wurde schlechter im Endeffekt. Ne? Und ja, dann wieder eine Riesenshow und dann habe ich mein Federpendal genommen und habe sie an den Kopf geschmissen ans Lehrerpult und bin dann aus der Tür rausgelaufen und in den Wald. Und die Schule war in einem anderen Dorf, also 4 Kilometer von meinem Dorf entfernt. Mhm. Und ich bin dann über Flüsse und durch die Wälder in mein Dorf gelaufen, mehr oder weniger. Und als ich dort ankam, es hat die zwei Dörfer verbindet ja nur eine Straße. Da war ich ja noch natürlich nass. Dann lag ich dann da oben auf so einem Hügel im Gras und habe mir dann geschaut, wie die Polizeiautos unten rechts und links von einem Dorf ins andere fuhren und die ganzen Autos von den Lehrern etc.
Na super.
Und, ja, genau. Und da wurde ich dann halt gesucht.
Ja, ja. Es blieb dann auch bei der Hauptschule, also mehr Begeisterung war da nicht rauszuholen erstmal.
Nee, also...
Was war denn dann die Perspektive? Wie sind Sie denn dann zu der Kochlehre gekommen?
Also in der Hauptschule in Österreich, da hat man ja so, das heißt bei uns Schnupperwochen, also da kann man sich zweimal im Jahr, also im letzten, in der 4. Klasse sucht man sich da halt irgendwie eine Berufsspalte aus. Ich ging da eine Woche ins Labor, um Praktikum zu machen und ich ging eine andere Woche in die Küche, um Praktikum zu machen als Koch. Und da wurde mir schnell klar, dass man als Koch ja die ganze Welt bereisen kann oder so wurde mir das halt natürlich ein bisschen erklärt. Und ich war ja ein leidenschaftlicher Snowboardfahrer und habe dann auch sehr schnell geschnallt, dass man dann halt natürlich auch in den Skigebieten dann arbeiten kann und so weiter und so fort. Und von daher, ich wollte eigentlich nie Koch werden. Also Koch war
jetzt... Sie machen doch jetzt sowieso dann alles beides gemeinsam. Ne? Dadurch, dass Sie ja auch viel mit Molekularküche arbeiten, Labor und Küche, ist ja dann sozusagen, haben Sie alles mitgenommen.
Ja, also ich finde, es ist wichtig, dass man am Stand der Dinge bleibt. Ja. Aber in meiner Küche ist definitiv das A und O, das Produkt. Ja, dass das Qualitätsprodukt ist, da kann man dann nicht rumhandeln. Mhm. Also das ist für mich mal das A und O, dass alles im Hause gemacht wird und schön gekocht wird. Mhm. Und ja, Molekularküche, das wäre dann eventuell, sagen wir mal so, das i-Tüpfelchen auf dem i, ja.
Also es war dann schon Begeisterung fürs Kochen auf alle Fälle dann irgendwann auch da. Aber aus der Berufsschule sind es auch noch rausgeflogen.
Ja, auch. Ja, aus dem Internat bin ich rausgeflogen, ja. Aha. Weil ich habe da Alkohol verkauft an einen jüngeren Schüler. Und der hat sich dann im Internat übergeben und dann wurde ich da rausgeschmissen. Und das war natürlich auch ein Riesendrama, weil im Lehrbetrieb, wo ich ausgebildet wurde, da waren wir 15 Lehrlinge jedes Jahr. Sowas gab es noch nie, dass jemand aus dem Internat flog. Ja. Da musste ich dann natürlich hin und mein Zeugnis abgeben. Aber Gott sei Dank hatte ich eine Auszeichnung in der Berufsschule und dann war der Küchenchef auch wieder sehr entspannt und relaxed und meinte dann nur so, ja, er hat halt ein Spür fürs Geschäft. Ja.
So, Geschäftssinn. Ja. Und das setzt dich bis heute fort bei Ihren Restaurants auf Mallorca, wo wir zu Besuch sind heute bei Simon Petutschnik und gleich weiter sprechen über das, was ja, diese Restaurants auszeichnet und was der Weg von ihm dann weiter war, aus Kärnten am Ende hier eben nach Mallorca auf die Insel. Nach einem Titel, ja, nicht Kärnten, sondern aus Vorarlberg von Philipp Ling, Egalien.
Nimm uns heute Hosen nach, spring gehen in blaue See. Trinkend nur du Mago voll, so wie fast in Kärnten. Du musst das nicht durchglüht, komm, lass dich einfach gau. Lang genug hast die Stühle lauf, Geld und viel Radau. Allein schaffe dort und da und Geld verdiene schlau. Ob Sonne, ob Regen, ich schließe, ist es gelegen. Der Pfarrer gibt es sehr gut dazu. Komm, wir merken, egal.
Eins zu eins der Talk, heute aus Mallorca, wo wir zu Gast sind bei Simon Petutschnik, der schon erzählt hat von seiner Kochausbildung und Kochlehre, dass das Snowboardfahren entscheidend eine Rolle gespielt hat, dass Sie überhaupt Koch geworden sind, weil das war dann auch, Sie haben in Skigebieten gekocht und da gab es dann jeden Abend auch Party nach der Piste.
Ja, natürlich, also ich habe mir die Arbeiten nach der Lehre dann so ausgesucht, also ich bin mehr oder weniger von Skigebiet zu Skigebiet, das wurde immer größer, also am Anfang war ich noch in Kärnten. Dann ging ich aufs Nassfeld, dann ging ich nach Tirol, dann ging ich in die Schweiz. Also die Berge wurden immer größer und zum Snowboardfahren. Mhm. Und ich war natürlich auch kein Kind von Traurigkeit, sagen wir mal so. Wo ich eigentlich dann gearbeitet habe, da waren ja die ganzen Gäste, die haben ja Urlaub gemacht. Ja. Und nach dem Skifahren war dann halt immer Halligalli und Party. Und da war ich dann halt auch nach der Arbeit dann auch immer Halligalli und Party. Und ja, also
es hat das dann irgendwann mal gereicht? Irgendwann ist doch der Reiz, der Zauber von jedem Abend Halligalli und Pistenparty auch mal durch, oder?
Ja, jein. Also man kommt dann auch irgendwie in so einen Trott rein. Ne? Mhm. Also das wird dann auch irgendwie automatisch. Ne?
Okay. Fehlt Ihnen denn das Snowboardfahren jetzt hier in Spanien auf Mallorca?
Naja, also ich fahre natürlich auch sehr, sehr gern Motorrad. Das ist die andere Leidenschaft, würde ich sagen. Also das ersetzt Snowboard ein bisschen, Jetski fahren auch, aber das Gefühl vom Snowboardfahren, das kann man natürlich trotzdem nicht ersetzen, aber ja.
Aber also nach Spanien hat es ja das Snowboardfahren Sie auch nicht geführt, sondern das muss ja irgendwie anders gegangen sein. Wie war denn Ihr Weg dann nach Spanien?
Ja, also ich war in der Schweiz, wie gesagt, und wir gingen da abends auch immer weg und ich habe da einen deutschen Freund kennengelernt oder ich habe da einen Deutschen kennengelernt, der dann später mein Freund wurde, besser gesagt. Und der war in der Costa Brava im Sommer immer am Arbeiten. Mhm. Und in seinem Lieblingsthema war Spanien, Spanien, Spanien. Und er hat mir immer erzählt, was in Spanien so abgeht, wie die Leute dort leben, welchen Lifestyle die haben, wie entspannt alles ist und so weiter und so fort. Ne? Und da wurde ich dann halt natürlich neugierig und er hatte damals noch so eine Broschüre von diesem Resort, wo er gearbeitet hat und hat mir den Kontakt gegeben. Und ich habe da meine Bewerbung hingeschickt, dann hatte ich ein telefonisches Vorstellungsgespräch mit dem Direktor und wurde dann auch angenommen. Und ich bin dann von der Schweiz zurück nach Österreich und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach Spanien.
Ja, Irgendwann mal unterwegs haben Sie gemerkt, Sie können gar kein Spanisch.
Ja, also ich habe es nicht gemerkt. Das wurde mir die ganze Zeit vorgeleiert im Endeffekt. Ne? Also man hat natürlich immer sehr viele Menschen um sich herum. Anstatt einen irgendwie zu ermutigen zu einer Idee, die man hat, finden die Menschen halt immer, finde ich, 1000 Ausreden oder viele verschiedene Gründe, warum man etwas nicht machen sollte, anstatt warum man eigentlich etwas machen sollte. Ne? Und das war natürlich ein sehr, sehr guter Grund, den ich 1000 Mal gehört habe. Ja, du sprichst kein Spanisch, du redest ja kein Spanisch. Deswegen habe ich mir dann auch noch so ein Taschenbuch, Wörterbuch gekauft.
Jetzt Spanisch, erst recht. Deutsch. Also das sind Sachen, die Sie dann genau anstacheln, genau. Das Ihnen zu sagen, jetzt erst recht.
Ja, natürlich. Auf einer Seite ja, aber auf der anderen Seite mache ich im Endeffekt nichts für andere Leute in dem Sinn. Also ich versuche jetzt nicht, irgendjemandem etwas zu beweisen. Es ging da eigentlich eher um mich selbst. Ja. Also ich war definitiv schon ein junger Mensch, immer mit sehr viel Selbstvertrauen, der Träume hatte, der Abenteuerlust hatte. Und das lasse ich mir so schnell dann nicht verderben.
Ja, und beruflich wahrscheinlich auch eine ganz neue Herausforderung, ne? Weil an der Costa Brava und in Barcelona müssen Sie ja ganz anders kochen, wahrscheinlich als in irgendeinem Skiresort.
Ja, okay, also da fängt man dann schon mehr oder weniger wieder, ja nicht bei Null an, aber viele Sachen, die man dann gelernt hat, die helfen einem dann direkt oder indirekt manchmal weiter, ja. Aber du musst natürlich komplett von vorne wieder anfangen, weil die haben natürlich ganz eine andere Esskultur. Die Produkte sind komplett anders, ja. Die Kochmethoden sind ganz verschieden, die Geschmäcker sind Tag und Nacht. Also da muss man halt wieder alles nochmal neu lernen.
Und ausgerechnet in Barcelona haben Sie es dann mit der japanischen Kochkultur gekriegt. Wie ging das?
Ja, also wie ich nach Barcelona dann ging, da konnte ich mir natürlich keine Wohnung leisten und da musste ich dann natürlich in so eine WG ziehen. Ein guter Freund von mir dort, ein Italiener, der hat im besten japanischen Restaurant gearbeitet. Und wir hatten dann auch, der hat dann eine Freundin gehabt, eine japanische Freundin und viele Arbeitskollegen von ihm waren oft bei uns zu Hause. Wir haben dann zusammen zu Hause gekocht. Wir gingen dann in dieses japanische Restaurant, wo wirklich authentische Japaner gekocht haben zum Essen. Und die Geschmäcker, die haben mich komplett vom Hocker gehauen. Mhm. Also das war natürlich auch wieder ganz was Neues. Mhm. Ja, also sagen wir mal, die österreichische Küche, oder in Österreich lernt man natürlich auch die ganzen französischen Grundbasen. Dann habe ich die ganze mediterrane und spanische Küche gelernt. Und dann war wieder ein riesen Kontrast dazu natürlich die japanische Küche. Das war wieder ganz was Neues und ganz was anderes. Und die Geschmäcker, die waren ja...
Und das spürt man auch jetzt eben auf Ihrer Karte noch, diese Einflüsse, speziell
ja, natürlich
den japanischen. Ich glaube, Sie waren auch ganz oft dort und holen. Was bringen Sie dann mit von solchen Reisen?
Also wenn man reist, geht natürlich erstmal der Horizont, wird natürlich erweitert, also ob das jetzt kulturell ist oder in anderen Lagen. Aber natürlich, wenn ich mit meiner Frau wohin reise, also wir waren in Japan 3 Wochen und sind dann durchs Land gereist, da geht es natürlich dann schon ja, um Kultur A und B dann natürlich geht es um Gastronomie, um Produkte, um Restaurants, um Bars, um Essen. Ja. Und da lernt man natürlich dann schon natürlich viel. Und ich habe natürlich viele japanische Freunde seit vielen Jahren. Und die sagen dir dann halt auch, ja, du, wenn du in Tokio bist, dann musst du unbedingt da und dahin. Und in Kyoto, schau dir das an. Und in Osaka unbedingt in diese Bäckerei gehen und solche Geschichten. Mhm. Dann hat man halt auch gute Insider-Tipps, was man machen soll. Und das nimmt man dann natürlich im Rucksack oder im Koffer dann alles wieder mit nach Hause. Ja. Und versucht das natürlich dann wieder umzusetzen oder einfließen zu lassen und das von und daher.
Was davon dann angekommen ist bei Ihnen in der Küche, zum Beispiel im Fera, in Ihrem Restaurant in der Innenstadt von Palma, das schauen wir uns gleich mal an, da gehen wir gleich mal durch und suchen Japan, ob es da irgendwelche Spuren davon gibt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
Simon Petutschnik kocht sternlos, aber in hohen Sphären.
Wurmt einen das eigentlich, wenn man das seit Jahren auf dem Niveau macht und kein Stern runterfällt?
Die Frage bekomme ich ja jeden Tag gestellt von unseren Gästen oder auch von den Mitarbeitern. Also für die Mitarbeiter wäre es natürlich schon schön, aber mir persönlich ist das jetzt nicht wichtig.
Ja. Okay. Wir sind in der Küche. Wichtig ist auch die Qualität.
Ja, erstens mal das und zweitens, dass die Gäste eine Freude haben, dass die Gäste wieder zurückkommen. Das ist für mich das A und O. Ein volles Restaurant zu haben, das ist mir viel wichtiger als Sterne zu haben und das Restaurant ist nicht voll.
Wie ist dann der Job jetzt, also während der Schicht? Es sind jetzt draußen 67 Plätze. Wo ist der Job dann für Sie?
Hier sind wir zu 8 in Fera. Mhm. Also wir haben ja 2 Küchen, die warme Küche und die kalte Küche. Mhm. Und das Team wird aufgeteilt 50-50. In der kalten Küche arbeiten 4 Köche und wir arbeiten zu 4 in der warmen Küche. Und ich mache hier die Soßen.
Das finde ich irre. Warum die Soßen? Ja. Also man denkt ja, der Mann kümmert sich dann um, keine Ahnung, den Fisch oder was der Geil. Aber die Soßen sind es, die es ausmachen?
Ja, also ich glaube zumindest, die Soßen, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Weil
was ist das jetzt da?
Hier haben wir mallorquinisches Spanferkel. Ja. Das wurde in einem Chashu-Sud gekocht über 4 Stunden. Also es ist ein asiatischer Sud mit sehr viel Sojasauce, mit Zitronengras.
Ah, da ist Asien wieder.
Ja, genau.
Der Asien-Einfluss.
Okay. Mit Zitronengras, mit sehr viel Ingwer, mit grünem Lauch.
Man muss dazu sagen, das Spanferkel schaut nicht so aus, wie man sich bei uns das Spanferkel vorstellt, sondern eher wie Reiskörner auch.
Ja, das wird dann sehr dünn auf der Aufschnittmaschine in Scheiben geschnitten.
Okay.
Und wenn wir das dann in Scheiben geschnitten haben, dann wird es schön fein gewürfelt. Mhm. Dann kommen hier dazu konfierte Shiitake-Pilze. Mhm. Also die werden in Olivenöl konfiert mit mediterranen Kräutern, mit Rosmarin, mit Thymian und auch mit ein bisschen Knoblauch.
Baut ihr die selber an oder werden die in Spanien auf Mallorca auch angebaut, die Shiitake-Pilze, oder kommt da irgendwas tatsächlich noch aus Japan von dem, was ihr verarbeitet?
Ja, okay, diese Pilze, die kommen vom Festland, aus Katalonien.
Okay.
Ja.
Aber aus Japan selber holt ihr gar nichts?
Doch, wir holen frischen Wasabi aus Japan zum Beispiel. Wir holen auch von Asien den Ingwer und den Galanga, weil der viel intensiver ist und viel kräftiger schmeckt. Aha. Und hier haben wir dann die Jakobsmuschel.
Die kommt zum Spanferkel.
Ja, genau.
Also eine typische Kombination Jakobsmuschel mit Spanferkel.
Das ist ein Gericht, das nennt sich Mari Montaña. Das kommt in Spanien sehr oft vor, speziell in Katalonien. Das heißt Meer und Berge.
Ja.
Und hier haben wir eben...
Surf and Turf.
Ja, ganz genau. Ja.
Okay.
Und hier haben wir eben das Meer mit der Jakobsmuschel und wir haben die Berge mit dem Spanferkel und den Pilzen.
So, jetzt kommt die Soße. Das ist aufgeschäumter...
Wir haben ja hier die Dashi-Brühe. Das ist mehr oder weniger eine Grundsoße in Japan. Mhm. Also das wäre so vergleichbar wie bei uns eine Hühnerbrühe zum Beispiel.
Ja.
Und hier fließt auch wieder die französische Küche ein. Aus
das
meiner
ist wie ein Schaum auch. Jetzt fast bitte, oder ein bisschen Molekularküche fast, oder?
Nee. Das ist alles ganz normal.
Oh, und jetzt zündet das an?
Ja, das wird jetzt noch geräuchert. Damit wir auch noch an den Gast das Grillierte an den Tisch bringen.
Zum Spanferkel.
Also das Aroma.
Mhm. Ja, das glaube ich, dass da schon Entwicklungsarbeit drinsteckt, weil jetzt kommt also ein mit Dampf gefüllte Glocke, Glasglocke, kommt jetzt also auf den Tisch.
Geräuchert. Wird jetzt nochmal kurz geräuchert, bis der an den Tisch kommt.
Okay.
Dann am Tisch wird die Glocke aufgehoben.
Gelüftet, spektakulär.
Und dann hat man auch ein bisschen den Barbecue-Geruch am Tisch und dann wird die Dashi-Brühe angegossen. Und dann kommen die ganzen Elemente dann zusammen.
Ich krieg Hunger. Jetzt schauen wir einmal nochmal schnell den richtigen Wasabi an.
Ja, sehr gerne.
Der ist in der kalten Küche. Also den importiert ihr selbst aus Japan?
Ja, ganz genau.
Okay. Und das ist wahrscheinlich dann auch nicht das Gleiche, was ich bei meinem Sushi-Bäcker um die Ecke kriege, wenn ich Wasabi ziehe.
Ja, also echter Wasabi. Also normalerweise, was die meisten Menschen in Europa als Wasabi aufgetischt bekommen, mehr oder weniger, ist ja nichts anderes wie ein getrocknetes Pulver. Mhm. Aus getrocknetem Meerrettich, getrockneter Senf, ein bisschen Wasabi getrockneter. Mhm. Das Ganze wird dann mit Lebensmittelfarbe noch bereichert, dass das sehr grün aussieht.
Aber das ist also Schmarrn.
Ja, also
es braucht es alles nicht.
Ja, ist eigentlich kein Wasabi. Ja. Steffi, me das el Wasabi de nuevo, por favor?
Also ist an für sich ist es eine Meerrettichart, oder?
Also erinnert natürlich sehr an den Meerrettich, ja. Also wie du siehst hier, das ist
schaut aus wie eine grüne Kochbanane, verheiratet mit einem Oktopus ohne und hatte irgendeine Pockenkrankheit.
Genau, das ist halt irgendwie so eine Wurzel. Es kommt dann halt natürlich auch immer wieder drauf an, manchmal sind die grüner, manchmal sind die ein bisschen bleicher. Das kommt dann halt von der Natur, ist es manchmal mal so, mal so.
So,
ja.
Und diese Größe Kochbanane, wie gesagt, kostet wie viel?
Also wir zahlen unterschiedlich, das schwankt immer so zwischen 450 und 550 Euro fürs Kilo.
Gut, die wiegt 150 Gramm oder so, oder 200. Okay. Und der wird dann gerieben, aber auch nicht einfach so, sondern worauf?
Ja, hier haben wir auch aus Japan importiert eine traditionelle Wasabi-Reibe. Das ist getrocknete Haifischhaut auf japanischem Holz.
Okay.
Und wie du siehst hier diese grobe Haut, wenn man dann den Wasabi schön reibt, kreisförmig, dann siehst du richtig, wie der Wasabi das schön runtergeht und wie das richtig automatisch zu so einer Paste dann wird.
Und wie passt mir jetzt der Wasabi-Geschmack auf eine Nachspeise? Weil eigentlich ist das ja so Rettich. Das ist ja jetzt nicht eine klassische Nachspeise. Was macht ihr damit?
Also wir haben jetzt zurzeit als Pre-Dessert, als Gaumen, Erfrischer mehr oder weniger im Menü marinierte Erdbeeren mit einem Joghurtschaum. Da kommt dann ein Sake-Granité dazu. Mhm. Wir haben ein grünes Shiso-Eis oder Sorbet, das dann noch drauf kommt. Das,
mit wem funkt er da, der Kollege?
Ja, wie gesagt, unsere Küchen sind immer mit Walkie-Talkies verbunden, miteinander verbunden, weil manche Sachen aus der kalten Küche und aus der warmen Küche rausgehen.
Das heißt, er hat jetzt unten Bescheid gesagt, dass die Garnitur fertig ist praktisch.
Genau, er macht jetzt unten das Gericht fertig. Aha. Und das kommt jetzt dann hoch. Und jetzt müssen die hier alles vorbereiten, dass wenn das Gericht hier hochkommt, dass dann alles zusammen an einem Tisch geht. Super. Zur gleichen Zeit.
Zurück zum Wasabi. Marinierte Erdbeeren, Shiso-Eis.
Genau, also der Shiso, das ist auch ein japanisches Kraut, mehr oder weniger. Sehr ähnlich wie bei uns der Basilikum. Also sehr, sehr aromatisch, sehr, sehr frisch. Erinnert auch ein bisschen an Minze, Basilikum. Und da machen wir dann ein Sorbet raus.
Und das macht dann am Ende in der Zusammenstellung ein Petuschnik-Gericht, Signature. Oder was macht es aus? Wie würden Sie Ihre Küche, was mal unterscheidet die von allen anderen?
Ob das jetzt eine Inspiration ist, wie jetzt bei der Jakobsmuschel, dass man das sagt. Die Idee dahinter kommt eigentlich aus der katalanischen Küche, weil es ja mehr Mar y Montaña, also Meer und Berge ist. Und von daher, und dann fängt man halt dran, dann zu arbeiten an den Texturen, an den Komponenten, an den Ingredienzen, an wie das Ganze dann auch präsentiert wird, wie das in Szene gesetzt wird und so weiter und so fort.
Also das Auge ist mitstimmt hier nun wirklich.
Also ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
Das Ganze ist dann am Ende, ja, es steht in der Beschreibung als Fusion-Küche. Letztlich von allem Einflüsse eben zusammen, wie Sie es auch gesagt haben. Viel asiatisch, spanisch, natürlich, klar, hier in der Gegend.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Simon Petuschnik, spanische Produkte mit asiatischen Aromen.
Jetzt waren wir in der einen Küche, jetzt haben Sie zwei Restaurants auf Mallorca inzwischen, in Palma und in Puerto Portals. Das bedeutet wie viel Arbeit?
Ja, es bedeutet nicht doppelte Arbeit, sondern dreifache Arbeit im Endeffekt, weil wir haben die Mitarbeiter nicht verdoppelt, sondern verdreifacht und ein großer Teil der Arbeit sind natürlich die Mitarbeiter. Weil es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Deswegen machen wir in Puerto Portals im Jahr auch nur abends auf, dass die eine gute Lebensqualität haben. Im Fähre haben sie 3 Tage frei. Und arbeiten nur 4. Wir machen mittags und abends auf. Weil ich glaube natürlich, wenn man eine gute Lebensqualität hat, ist man natürlich auch ein zufriedener und glücklicher Mensch. Und dann kocht man natürlich auch besser. Man serviert mit mehr Freude. Und der Gast merkt das dann natürlich im Endeffekt.
Aber wenn Sie Ihre Arbeit verdreifacht haben, läuft man dann nicht auch Gefahr, sich ein bisschen zu verzetteln? Möglicherweise zu groß zu werden?
Ja, natürlich waren das natürlich schon sehr anstrengende Monate, speziell bevor wir das Jahr eröffnet haben und dann aufgemacht haben. Aber ich sage halt auch immer so, man muss sich von guten Menschen umgeben, man muss den jungen Leuten, die bei einem viele Jahre arbeiten, natürlich auch Wachstumsmöglichkeiten bieten. Und die sind natürlich dann sehr eingeschränkt, wenn man nur so ein kleines Gourmet-Restaurant in der Stadt hat. Mhm. Früher oder später verliert man dann halt auch natürlich Leute, weil die wachsen möchten.
Wie ist denn das auf Mallorca? Müssen Sie denen inzwischen auch sowas bieten? Weil da hier, wie ist das hier mit Fachkräftemangel und Ähnlichem in Deutschland? Großes Geschrei, auch in der Gastronomie, besonders in der Gastronomie, wo viele über Corona ja weggegangen sind, nicht wiedergekommen sind teilweise, wo man teilweise sich richtig ja, den Mitarbeitern was bieten muss, um überhaupt noch welche zu kriegen. Wie ist das hier auf Mallorca?
Ja, du, ich finde, man muss natürlich, also ich spreche mit allen Mitarbeitern jeden Tag, ob ich jetzt im Fährer bin oder im Jahrer bin, und ich verliere den Kontakt zu den Mitarbeitern ja nicht. Ich verstecke mich ja nicht hinter irgendeinem Bildschirm in einem Büro. Ich bin ja in den Küchen, ich bin ja im Gastraum und ich habe ein sehr feinfühliges Gefühl, weil ich mit den Mitarbeitern ja immer in Kontakt bin. Mhm. Und wenn ich die begrüße oder ich mich verabschiede, dann sehe ich dann natürlich sofort, wenn irgendwas nicht stimmt bei jemandem, und den nehme ich dann zur Seite und setze mich mit denen dann hin und habe ein Gespräch. Und ich glaube, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass Mitarbeiter auch wirklich Mitarbeiter sind. Dass bei uns ist das ist ein Familienbetrieb, auch wenn der auch immer größer wird. Mhm. Aber dass die Mitarbeiter halt nicht eine Nummer sind und dass die auch spüren, dass wir für die da sind, wenn die Probleme haben, und dass man denen was gibt und die geben dann auch natürlich zurück.
Und muss man wahrscheinlich auch, damit die entsprechend motiviert sind, das heißt, ich nehme an, von Ihren Mitarbeitern und auch Sie selbst waren nicht dabei, als vor ein paar Wochen hier auf Mallorca die großen Demonstrationen immer wieder, man war ja schon ein paar Mal in diesem Sommer, gegen Massentourismus und so weiter waren.
Ja, also natürlich nicht. Es ist natürlich immer wieder traurig zu sehen, wie schnell der Mensch vergisst, wie gut es einem geht, A oder B, wie schlecht es einem ging, vor ein paar Jahren nur. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir hier Corona hatten, da waren alle am Heulen, da waren alle am Weinen. Mhm. Ja klar, die Insel lebt hier vom Tourismus. Ja. Also ohne Tourismus, mir ist es ja selbst in unserem Betrieb klar geworden, wie viele Firmen an unserem Restaurant hängen. Ja? Ob das jetzt ein Tischler ist, Glasmacherei, Keramiker, Installateur, Mechaniker, Informatiker und. Mhm. Ja? Also der Tourismus, ob das jetzt Hotels sind oder Restaurants, die stellen so viele Leute ein und die machen so viel Arbeit und haben so viele Arbeitsplätze. Ja. Also ohne Tourismus, ja, was gibt es hier denn auf Mallorca? Industrie? Nein.
Schwierig, ja. Aber 10.000 sind ja auf die Straßen gegangen, ne?
Ja, also ich habe das jetzt wirklich nicht so sehr verfolgt. Okay. Ja, ich weiß natürlich schon, dass es hier und da wieder Menschen gibt, die dann halt da sind mit ihren Karten, ja, Tourist, geh nach Hause und solche Geschichten. Ja, also ich glaube nicht, dass die wirklich verstehen, was die da wirklich hier bewegen, weil, wie gesagt, wie wir Corona hatten, da waren sie alle am Weinen und am Heulen. Ja. Und das vergisst man dann halt ganz schnell wieder.
Wenn Sie sagen, wie viele Firmen an Ihrem Restaurant hängen, Sie sind ja selbst auch Eigentümer, Miteigentümer.
Ja, genau.
Also nicht nur Koch im Fährer und Yara. Heißt das für Sie jetzt Mallorca lebenslänglich oder ist das nur wieder eine Station?
Ei, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Station ist, weil ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle hier und auch wirklich eine super Balance gefunden habe. In allen Aspekten, ob das jetzt Arbeit ist oder Freizeit. Die Lebensqualität ist extrem hoch auf Mallorca. Mhm. Wie gesagt, ich war ja viele Jahre in Barcelona, 15 Jahre dort. Es ist eine dreckige Stadt geworden, es ist eine sehr unsichere Stadt geworden. Leider Gottes ist es so. Mallorca ist sauber, ist sicher, hat sehr, sehr viel Natur zu bieten, hat Kultur. Man hat auch super Flugverbindungen aufs Festland und überall auch hin. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt so von heute auf morgen meine Zelte abschlagen werde.
Also dann bleiben Sie noch ein bisschen. Fairer heißt eins Ihrer Restaurants, das heißt wild.
Ja, genau.
Und frei.
Ja.
Wo fühlen Sie sich wild und frei?
Ja, also wild und frei, wie gesagt, ob das jetzt Schule war oder Ausbildung oder was auch immer. Ich bin frei in dem Sinne, dass ich wirklich tun und lassen kann, was ich möchte. Es sind meine eigenen Entscheidungen, die ich machen kann, darf, muss. Und natürlich, die Konsequenzen sind dann natürlich auch meine. Aber das war für mich halt sehr, sehr wichtig, dass ich machen kann, was ich möchte, dass ich die Freiheit habe, zu kochen, was ich will, zu tun und lassen, was ich möchte. Also das ist für mich halt wild sein, frei sein. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe das bis heute auch noch drin mit meiner Frau. Also wenn ich frühstücke und die mir beim Morgen schon sagt, heute muss das und das gemacht werden und um die und die Uhrzeit, da wird mir schon, also das ist bis heute noch so, ja. Oder das, wenn ich Auto nicht fahre, ja. Park hier, warum parkst du hier hin, park doch dorthin. Mhm. Also da kriege ich schnell, da fliegen die Sicherungen schnell raus.
Also dann besser so wild und frei.
Ja, genau.
Ganz
genau.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Simon.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Simon Petuschnik. Und nicht vergessen, Sie können live beim BR Podcast Festival am 16. Oktober in Nürnberg dabei sein, wenn Caro Matzko mit Karl Theodor zu Gutenberg spricht. Und im Anschluss wird dann Caro Matzko auch Ihre Fragen rund um 1:1 der Talk gerne beantworten. Alle Infos und Tickets unter podcastfestival.de.